Und dann gelebte Vergebung, das ist, was wir, ja, wo wir anderen vergeben, ne, wo wir leben und wir merken, was für eine Kraft der Vergebung ist. Und das Christentum hat diesen Anspruch, ne, dass Vergebung überall da geschieht, wo man als Christ ist und dass wir Vergebung leben. Ne, und durch die ganze Bibel, und wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen, steht das dort geschrieben, Christen sollten irgendwann in ihrem jungen Leben verstehen, dass wenn man mit jemandem in Konflikt sind, dann sind die Menschen nicht mein Feind, ne, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt zum Anfang, sondern es ist die Sünde, die bei den Menschen ist, die dahinter steckt. Es ist wichtig in den Konflikten, dass wir als Personen, dass wir Personen von Sünden trennen. Ja, und unsere, wenn wir in Konflikten drinnen stecken, dann ist nicht die Sünde, nicht die Person unser Feind, sondern die Sünde, die dahinter steckt. Wir Menschen, wir verdrehen das oft sehr stark. Und wenn wir diese Grundlage so haben, wenn wir diese Grundlage leben, werden wir es erleben, dass wir Vergebung leben können. Ja? Das ist so ein bisschen so ein wichtiges Statement und ich will das im Laufe der Predigt, denke ich, nochmal stärker rausstellen. Bevor ich aber nochmal zum Thema komme, möchte ich zwei Dinge klar machen. Das ist, glaube ich, auch für neue Leute, die immer wieder zu uns kommen. Warum predigen wir und warum verkündigen wir das Evangelium? Ne? Und das sind so zwei wichtige Dinge, wenn man Predigten bei uns hört, ja, wo man, sage ich mal, davon profitiert. Das erste ist, wir glauben, dass Gott möchte, dass wir nicht nur von unseren Sünden gerettet werden, sondern dass wir Christus ähnlich werden. Ne? Gottes Ziel ist es, dass wir dem Charakter seines Sohnes entsprechen. So wie Jesus gehandelt hat, dass wir auch so sind. Gottes Herz ist es, dass wir Korinther 13, das ist das hohe Lied der Liebe, bei uns die Normalität ist, dass wir normal diese ganzen Attribute in unserem Leben haben und wir wissen alle selber, wir sind nicht perfekt, wir werden immer Fehler und Macken haben und das ist Gottes Ziel. In Epheser steht geschrieben, dass Gott viele Ämter und Gaben gegeben hat, ne, ihr kennt das, ne, Propheten, Apostel, Evangelisten, ich will gar nicht drüber reden, gibt es die nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern Gott hat all die Ämter und Gaben in der Gemeinde gegeben, dass die Menschen zu der Fülle kommen. Dass wir nicht diese Sünder bleiben, sondern Gott ähnlich werden. Dass die Gemeinde Christus ähnlich wird. Ne? Und das heißt, wenn wir das Evangelium verkündigen, ist das ein wichtiger Bestandteil dessen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir verändert werden und dass wir Jesus ähnlicher werden. Ne? Und in Petrus steht geschrieben, das Endziel eures Glaubens ist die Errettung eurer Seele. Und die Errettung der Seele bedeutet im Kontext der Bibel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ne, dass unser altes Leben, unsere sündhafte Natur immer weniger wird und wir immer Jesus ähnlicher werden in unserem Charakter. Ne? Also das wäre nochmal ein riesen Predigtthema, wie Christus in uns Gestalt gewinnt. Christus in uns, nicht Christus, der plötzlich, dass wir alle gleich sind, Jesus, so wie Jesus damals, sondern Christus in uns. Dass wir ihm in dem ähnlich werden, dass wir in der Liebe, in der Motivation, warum wir Dinge, dass wir ihm ähnlich werden. Und das gesamte Zeugnis der Bibel ist nicht so, dass ich so sagen kann, ich kann so bleiben, wie ich will. Das gesamte Zeugnis der Bibel im Alten und Neuen Testament, im Alten und Neuen Bund ist, es gibt einen hohen Anspruch und wir können diesen Anspruch durch Jesus Christus, wir können da hineinkommen, dass wir Jesus leben können. In der Vergebung, in der Gnade. Und genau, das ist der eine Punkt. Warum predigen wir? Warum reden wir über die Sachen? Warum wollen wir, dass Menschen, warum wollen wir Menschen für Jesus gewinnen? Warum wollen wir, dass Menschen Gott ähnlich werden, damit diese Welt Jesus sieht? Weil in dieser Welt kann man Jesus nur durch dich sehen. Oder durch uns sehen. Es gibt also sehr, 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 sehr selten, dass Jesus sich Menschen zeigt. Meistens so in Ländern, wo kaum einer hinkommt oder wo Verfolgung ist, also Muslime sehen wohl, haben oft Träume von Jesus. Aber in der Regel ist das so und das ist das Normale, Gott will Jesus durch dich zeigen. Der zweite Punkt ist, das ist unser Schriftverständnis, ne? Die Bibel, das ist die Schrift. In 2. Timotheus 3,16 steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Naja, alle Schrift ist von Gott, das glauben wir, das ist von Gott, es steht geschrieben, eingehaucht. Und die ist dafür da, dass wir ja Jesus ähnlicher werden, wiederum, ne? Dass wir all die guten Dinge tun können. Und ja, wir handhaben so, dass wir die Bibel so nehmen, wie sie da geschrieben ist. Also wir wollen verstehen, was in der Schrift steht, und wir müssen nicht alles interpretieren. Ich persönlich glaube, dass 80-90% der Bibel komplett einfach zu verstehen sind für jeden Menschen. Ne, und dazu, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, dann haben wir den ja auch noch. Der Heilige Geist ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Das ist halt ein wesentlicher Teil. Wenn wir predigen, predigen wir nicht unsere Meinung. Ne, wenn wir über Vergebung heute reden werden, wenn wir Bibelstellen lesen werden, predige ich nicht, was ich gerne hätte, was Vergebung ist. Ich interpretiere auch nicht, wenn ich die Bibel lese oder Dinge bringen werde, sondern ich glaube, dass das so ist. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen, die schon länger da sind, die haben das schon mal gehört. Meine Tochter war vorhin da, Ecclesia Zoe, die ist jetzt 8, sagen wir springen mal nach 8 Jahre nach vorne. Meine Tochter kommt zu mir und hat einen guten Freund, noch nicht ihren Freund, aber guten Freund mit 16 und sagt, hey Papa, ich möchte mit ihm, ich weiß gar nicht, wo geht man mit 16 hin? Ich hätte gesagt, okay, in Bernstein. Bernstein kennen alle. Ich möchte in Bernstein gehen am Freitagabend und da mit unseren Freunden ein bisschen Zeit verbringen. Naja, ich bin ja so ein großzügiger Papa und sage, okay, um 11 Uhr bist du zu Hause. Naja, nicht 10, also ich wollte zuerst 10 schreiben, aber dachte, nein, Großzügigkeit ist wichtig. Um 11 Uhr bist du zu Hause. Und sagen wir, der Freund heißt Silas. Naja, ich weiß es nicht. Wie bitte? Auch ein Frommer, genau, ja. Helmut, machst du mir ein Wasser? Am besten still, genau. Und dann nähert sich dieser Punkt. Wir leben jetzt ja 20 Minuten entfernt oder vielleicht halbe Stunde entfernt, der jetzt in Ubedissen. Dann ist er so halb 11 und meine Tochter denkt, oh ja, Papa hat gesagt, ich soll um 11 nach Hause. Ja, wie hat er das eigentlich gemeint? Der hat gesagt, du sollst um 11 Uhr zu Hause sein. Was ist dieses Du? Ne? Was ist damit gemeint? Ist das dieses Interpersonelle, irgendetwas, dieses Du? Meint er damit die ganze Menschheit? Ist das wirklich auf mich persönlich gemeint? Ne, jetzt können wir uns vorstellen, wie wir oft über die Bibel nachdenken. Oder dann kommt da noch ein Gedanke und sagt, ja, vielleicht hat er es gemeint, dass ich in meinem Herzen zu Hause bin bei ihm. Ne? Also ja, wahrscheinlich hat er so gemeint, dass ich mit meinem Herzen zu Hause bin oder nein, oder ey, und ich bin ja eigentlich hier zu Hause, das sind doch alles Leute, die mich mögen und das ist Wertschätzung und Annahme hier, das ist doch wie zu Hause, ne? Also ich bin zu Hause, also ist voll super, ne? Oder dann, es ist, vielleicht meinte er, nur wenn es wirklich irgendwie schwierig ist oder irgendwie komische Leute da sind, dann soll ich um 11 Uhr zu Hause meinen. Und vielleicht, ja überhaupt, was ist 11? Vielleicht 11 Uhr morgens? Na? Oder er war auch sehr unpräzise, Papa. Der hätte sagen können, mitteleuropäische Zeit. Na? So lesen wir oft die Bibel. Na? Oder was hat sie vielleicht noch gesagt? Ja, egal. Also, und warum, wie kann dieser liebende Vater, der mich so liebt, überhaupt mir so ein schweres Gebot auflegen auf mein Leben. Ne, wenn er mich wirklich liebt, wird er doch das Beste für mich wollen und das Beste ist, dass ich glücklich bin. Und dass er weiß, dass ich so awesome bin, ne? Also so wunderbar bin und dass ich nichts Schlechtes machen werde. Genau, und so leben wir oft. So lesen wir oft die Bibel auch. Ne? Wir lesen die Bibel und unser Interpretationsgehirn fängt an und wir versuchen uns das zurechtzumachen. Ich bin gespannt, wie das mit meiner Tochter sein wird. Aber ich glaube, dass der Großteil der Bibel, und es gibt ein paar Bibelstellen, die sind schwierig. Und ich glaube, Petrus hat selbst über Paulus geschrieben, hey, wenn man seine Briefe liest, das ist nicht immer so einfach. Aber der Großteil der Bibel und viele Worte, die gerade Jesus gesprochen hat, sind sehr, sehr einfach. Ne, und die brauchen keine Interpretation, sondern wir können sie einfach lesen und auch für unser Leben heute anwenden. Ne? Und daher ist das auch sehr wichtig, dass wir die Bibel studieren. Das ist einer der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt haben können. Wir sind eine Gemeinde, wir glauben an Prophetie und alle anderen Dinge, die es so gibt. Aber hey, wenn du die Bibel nicht kennst, woran sollst du prüfen, ob was richtig oder falsch ist? Es geht nur mit dem Wort. Ne? Genau. Und wie ich schon sagte, der christliche Glauben ist, oder der christliche Glauben, der dreht sich um Vergebung. Ne? Wir haben Vergebung erlebt. Jeder, der Jesus kennengelernt hat, der hat Vergebung erlebt. Der erlebt diese Annahme und die Vergebung der Schuld, die man im Leben hat. Wir beten täglich, also wir zu Hause, das Vaterunser. Ja, und wir beten täglich und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In vielen Landeskirchen oder auch in anderen Kirchen betet man jeden Sonntag das Vaterunser zusammen. Ja, und das ist gut. Und wir beten da jedes Mal und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja. Und die Erfahrung, die wir aber machen, vor allem sagen wir, wenn man in der Seelsorge ist, wenn man in Gesprächen ist, wenn man in Beziehung steckt, ist, wir beten dieses Gebet und haben trotzdem Unvergebenheit gegeneinander oder gegenüber Menschen, die weiter weg sind. Und ja, das ist nicht so cool, ne? Würde ein junger Mensch sagen. Ich weiß, okay. Genau, Matthäus 6, 14 steht dann weiter nach dem Vater Unser. Das Vater Unser steht davor. Denn wenn ihr, da sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euch der himmlische Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Und ich denke, das ist ein ziemlich starkes Statement. Es ist einfach, ne, zu verstehen. Wenn mein Sohn mit 10 Jahren das lesen würde, würde er sagen, könnte er mir das wirklich einfach nacherzählen. Ne, und ich möchte jetzt auch mit uns dann auch nochmal das große Gleichnis zu dem Thema lesen, wo im Endeffekt das Gleiche rauskommt. Ihr könnt mal Matthäus 18 aufschlagen oder im Handy anmachen. Und da steht ab 21, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Letzte Woche habe ich ja darüber gepredigt, über die Söhne, Kinder und so. Und für mich ist das einer der schönsten Bibelstellen dieser Teil, ne, die es in der Bibel gibt, weil ich daran sehe, wie der Charakter von Gott ist. Ne, wie oft wird Gott mir vergeben, wenn er von mir verlangt, dass ich 490-mal am Tag meinem Bruder vergeben werde. Wie oft wird Gott mir vergeben, wie oft, wenn ich Dinge mache, Dinge kaputt mache, meine Frau verletze, wie oft wird Gott mir vergeben? Na, mindestens 490 Mal am Tag, ne? Also ständig, da sind ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten der Tag hat, wenn man, bestimmt alle paar Minuten wird Gott mir vergeben. Und das ist eine wunderschöne Bibelstelle und ich liebe das. Na, und jetzt kommt eine Geschichte, die uns etwas mehr herausfordern wird. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen vor ihnen gebracht, der war 1000 Talente ihm schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Ne? Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm seine Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Dinare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er beantwortete nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. So ein kleiner Einschub, ne, die 1000 Talente, das sind Millionen, vielleicht Milliarden heute. Die Dinare, das sind ein paar hundert Euros. Also wir reden da, oder ein paar tausend vielleicht. Wir reden nicht über viel Geld. Also der Unterschied ist gewaltig. Na? Als aber seine Mitknechte des Herrn, also als die Knechte des Herrn das sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und wenn wir bis jetzt hier lesen würden, den Rest nicht lesen würden, würden wir sagen, ja, das ist so gerecht, ein guter König. Gott ist wahrscheinlich aber doch anders. Ne? Aber dann lesen wir weiter. So wird mein himmlischer Vater auch euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Ne? Das ist schon ein starkes Statement. Ne? Die Bibel ist jetzt sehr, sehr eindeutig. Ne? Und beide Bibelstellen ist da sehr, sehr eindeutig, wie wichtig Vergebung ist, dass wir frei sind. Ne? Und ich möchte an diesem Punkt schon mal sagen, wenn Gott uns unter Strafe bringt, dann ist das Gnade. Ne? Für alle, die denken, boah, Gnade und das und wie geht das zusammen? Es geht ja auch nicht um Heil verlieren oder Heil gewinnen oder sowas. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist Gnade, wenn Gott uns unter Druck bringt, damit wir unter diesem Druck wieder die werden, die er haben möchte. Ne? Also es ist nicht Gnade, wenn Gott uns nur in Watte bettet, ne, sagt man dazu, in Watte packt und so und nur ganz lieb mit uns ist. Es ist Gnade von Gott, wenn er uns in diese Situation bringt, ins Gefängnis steckt. Die Eltern wissen das. Es ist Gnade, es ist gut für ein Kind, wenn er mal Stubenarrest hat. Oder Lehrer wissen das. Und genauso ist das bei Gott. Es ist Gnade bei Gott, wenn er Dinge zulässt, die uns beschränken. Ich möchte aber jetzt zwischendurch auch nochmal klarstellen, was Vergebung nicht ist. Also es gibt eine traurige Geschichte, aber die kommt doch später gleich. Also Vergebung ist nicht, dass wir das, was Menschen uns angetan haben, dass wir das kleinreden. Ja, wenn jemand schuldig an uns geworden ist, wenn jemand uns verletzt hat, ist die Schuld da. Ne? Und die ist schlecht und die ist böse und das ist nichts Gutes. Vergebung bedeutet nicht, ich sage, ach, das war doch nicht schlimm, was man mir angetan hat. Das heißt es überhaupt nicht. Vergebung bedeutet auch nicht Versöhnung. Ne, Versöhnung ist, dass die Beziehung wieder so funktioniert, wie sie vorher war. Ne, also, dass wir uns wieder einander vertrauen, dass wir uns darauf einlassen. Sondern Vergebung ist, wir entscheiden uns, die Person loszulassen, seine Schuld zu tilgen. Wir entscheiden uns, ihm seine Schuld zu erlassen. Bedeutet nicht, dass wir wieder mit der Person ganz eng zusammenarbeiten. Ne? Versöhnung kann nur da geschehen, wo beide Seiten bemüht sind, aufeinander zuzugehen und bereit sind, dass das Vertrauen wächst. Versöhnung kann Jahre dauern. Und das finden wir nicht in der Bibel, also wir finden den Druck in der Bibel nicht. Du musst dich versöhnen, sofort, zack. Der Prozess der Versöhnung von mir und Gott dauert auch Jahre, bis ich so mit Gott versöhnt ist, bis meine Seele so in Jesus verwandelt ist. So kann auch eine Beziehung, der Prozess der Versöhnung dauern. Ne? Also versteht, das ist ein ganz wichtiger Teil. Dann ein weiterer wichtiger Bestandteil des Vergebungsprozesses und auch in der Bibel ist Buße. Ne? Oder bitten um Vergebung. Oder umkehren, anders zu handeln. In der Bibel ist das ja so, Gott hat durch sein Kreuz, durch sein Sterben am Kreuz der ganzen Welt vergeben. Gottes Haltung ist komplett vergebend. Er steht da und er wartet und er vergibt. Er will jedem vergeben. Aber nur wer kommt und um Vergebung bittet und die Vergebung annimmt, der wird errettet werden, steht geschrieben. Und genauso ist es ja auch in Beziehungen, ist es so, unsere Haltung sollte sein vergebend, Aber wir erleben erst, jemand, der Schuld gegen uns hat, kann erst Vergebung von uns erleben, wenn er um Vergebung bittet. Na, ich habe jetzt so eine selber gerade eine aktuelle Geschichte laufen. Nach nicht mal 1,5 Jahren ist jemand auf mich zugekommen, der mit bei mir gearbeitet hat. Und ja, der ziemlich öffentlich auch, sag ich mal, sowohl der Firma als auch mir Schaden angefügt hat. Und jetzt kriege ich eine E-Mail und in der E-Mail steht so, ja, wenn du für mich einen Job hast oder irgendwas zu arbeiten hast, dann wäre ich froh. Sorry, da ist nichts von wegen, sorry Paul, das war echt Mist, dass ich dir Kunden weggenommen habe, dass ich hier durcheinander gebracht habe, ne? Hey, mein Herz hat vergeben, ich habe gemerkt, das war auch gut und Leute, ich habe da mit 1-2 Leuten drüber geredet und mein Herz freut sich immer, wenn Menschen wiederkommen, ne? Von meiner Natur aus und ich kann da relativ einknicken, aber viele weise Menschen haben mich herum haben gesagt, hey, da ist null Buße, da ist null Bereitschaft, um Vergebung zu bitten bei dir gegenüber. Ne? Und das war spannend, weil das kam jetzt am Donnerstag und ich habe, glaube Mittwoch oder was, ich weiß nicht, was ich mich entschieden habe, über Vergebung zu sprechen. Und ich habe so mein Herz gecheckt, so, ne? Und geguckt, ne, was ist da so los? Und es ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, vergeben wirklich in dieser Fülle und dass die Person das erleben kann und das auch von mir in dem Sinne verlangen kann, ist eigentlich da, wo Buße geschieht. Ja? Wo jemand um Vergebung für meinen Teil habe ich ihn losgelassen. Ja? Die Person ist frei. Ich verlange nichts. Ich verlange keine Wiedergutmachung oder will ihn auch nicht ins Gefängnis bringen oder in Zug knebeln oder sowas. Ja? Aber dass die Beziehung wieder da ist, muss und miteinander funktioniert, muss und funktionieren kann. Und auch unter uns Christen in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig um Vergebung bitten. Dass man zugeht und seine Schuld zugibt, damit die Beziehung wieder hergestellt werden kann. Jesus wird keinen in den Himmel zerren, der nicht vergibt. Ja, das ist auch ein ziemlich eindeutiges Zeugnis in der Bibel. Und war auch ein wichtiger Punkt, Vergebung bedeutet nicht vergessen. Na, es gibt eine traurige Geschichte, ich habe die auch von einem Prediger gehört, eine Frau wurde als Kind von ihrem Vater verletzt. Na, sag das mal so. Viele Jahre später ist sie Christ geworden und kam in eine Gemeinde und da hat man dann gesagt, du musst ihm vergeben und sie hat das mit aller Energie und allem getan und du musst es vergessen, lass einfach los. Das bringt nichts, dass du das immer noch auf dem Schirm hast. Es vergingen ein paar Jahre, die wurde Mama, hat ein Kind gekriegt, auch ein Mädchen und der Großvater verletzte dieses Kind. Na? Und das ist total töricht von uns. Wir können vergeben und die Vergebung macht uns frei, aber es bedeutet nicht, dass ich mich, vor allem wenn jemand nicht versöhnungsbereit ist, wenn jemand nicht sein Leben aufräumt, dass ich mich dann dahin stelle und sage, ja, kreuzige mich nochmal oder tu mir nochmal weh. Es ist sehr wichtig, weil wenn wir über das Thema reden, sind viele Ängste in uns drinne, warum wir nicht vergeben wollen, weil wir denken, boah, wenn ich vergebe, ist alles gelaufen. Das, was mir angetan worden ist, das wird so weggewischt werden, ne? Ja, das ist nicht der Fall. Wir vergeben, Beziehung, der Prozess der Versöhnung geschieht. Wir müssen vielleicht auch nicht vergessen. Na? Aber wir werden frei. Wir lassen die Schuld los, wir lassen den Menschen los. Wir bekommen da mehr Weisheit, wie wir damit umzugehen haben. Ja. Ich habe so einen kleinen Einschub hier nochmal, wo auch Vergebung wichtig ist. Jetzt nicht nur in diesen großen Konflikten und großen Dingen, wo jemand was ganz Schlimmes uns angetan hat. Ne? Uns enttäuscht hat, uns beklaut hat. Wenn Chefs uns nicht den Raum geben oder die Anerkennung geben und uns ungerecht behandeln, ne? Es gibt viele Dinge, sondern es gibt viele kleine Dinge, ne? Zwischen Mann und Frau, zwischen Freunden. So Dinge passieren zum Beispiel, dass Ehefrauen oder Ehemänner ihren Partner bloßstellen vor anderen Menschen. Ja, also da kommt jemand und man redet sehr, sehr schnell oft über die negativen Teile seines Partners. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Mir kann sowas auch passieren. Oder Dinge können passieren, dass wo Unvergebenheit da ist, dass jemand hat, der immer wieder Dinge vergisst. Ja, es gibt Menschen, denen sind Dinge wichtig und wir vergessen immer wieder Dinge. Und auch da kann Unvergebenheit ja in unser Leben hineinkommen, ne? Und meistens gibt es da so einen Haufen Dinge, die sich so ansammeln. Und dann, wenn man mit Leuten im Gespräch ist oder in der Seelsorge ist, dann kommt so viel raus. Ne? Und so viel Bitterkeit raus, so viel Enttäuschung raus über das, was über die Jahre sich angesammelt hat. Ne? Auch in diesen kleinen Dingen, auch in diesen alltäglichen Dingen, auch bei diesen Schuldigern, die uns etwas schulden in den Beziehungen, in unserer nächsten Beziehung, auch da ist es wichtig zu vergeben und auch da ist es wichtig, da dran zu sein. Und ja, also naja, das ist ganz praktisch und alltäglich. Es sind nicht nur die großen Dinge, ne, wo wir drin stecken, wo schlimme Verletzungen sind, sondern es geht ganz praktisch in vielen Dingen, die unser Leben betreffen. Ich meine, euch fallen wahrscheinlich Dinge ein, die ich gar nicht so sage, ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht so kleinlich sind. Ich kenne so Beziehungen, man lebt sich auseinander mit Freunden. Ne? Und meistens hat das was damit zu tun, dass da sich so Unvergebenheit angesammelt hat. Ne? Der hat das gesagt oder hier gemacht oder dort etwas nicht gemacht. Und dann ist die Beziehung zu Ende. Man weiß gar nicht wirklich, warum die Beziehung nicht mehr funktioniert untereinander. Aber da hat sich was angesammelt. Und ich möchte euch einladen und ermutigen, dass ihr heute, gleich nachher beim Bleed oder auch, wenn ihr zu Hause seid, Gott wirklich fragt, wo habt ihr Menschen verletzt, auch in diesen kleinen Dingen? Wo könnt ihr um Vergebung bitten und Menschen loslassen? Ein wichtiger Punkt, das ist dieser Vers, was passiert, wenn wir nicht vergeben? Und das ist der Bibelfest. Und voll Zorn übergab er ihn, sein Herr, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Ne? Also Jesus spricht hier von einem Gefängnis. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wer sind diese Folterknechte? Und ich habe dann so ein bisschen geforscht, ich habe so eine Datenbank für wissenschaftliche, so einen Zugang zu wissenschaftliche Studien, zu Vergebung, Unforgiveness, medizinisch, und dann kamen so ganz viele theologische Sachen, ganz viele medizinische Sachen, und dann kamen auch ganz viele auch psychologische Sachen, wo Leute forschen, was macht Unvergebenheit mit uns und was macht auf der anderen Seite Vergebung mit uns. Und sowohl in der Psychologie als auch in der Medizin kann man empirisch nachweisen, dass Menschen, die nicht gefangen, oft in einem Gefängnis drin stecken. Ne? Dass also in der Psychologie, also Gefängnis von Bitterkeit, Groll, Hass, Furcht, das sind sehr oft die Hinweise für Psychologen, dass die eigentliche Wurzel des Ganzen Unvergebenheit ist. Ne? Und ich lese euch gleich auch was vor. Ich habe eins von den ganzen auf Deutsch rausgesucht. Das ist aus der Zeitschrift Verhaltenspraxis, Forschung und Perspektiven. Und auch in einer anderen Zeitschrift, das ist eine englische, da sage ich einfach nur so, da geht es darum, Journal of Behavioral Medicine, im Artikel Change of Heart. Und damit meint man nicht nur das richtige Herz, sondern der Herzenshaltung. Das ist Cardiovascular Correlates of Forgiveness in Response to Interpersonal Conflict. Also, es gibt eine Korrelation zwischen Herz und Vergebung. Es gibt eine Korrelation zwischen Blutdruck und Vergebung. Es gibt eine Korrelation zwischen Herzschlag und Vergebung. Und da sind Studien, also das sind quantitative Studien. Das war jetzt nicht so irgendein Wissenschaftler, das ist sogar ein ganzer Pool von Leuten. Wer das will, dem kann ich das PDF mal schicken. Die nachgewiesen haben und die immer wieder nachweisen, wenn Vergebung bei Menschen da ist, dass sie echt Probleme haben können. Wichtiger Einschub, nicht jeder, der Herzensprobleme hat, hat ein Problem mit Unvergebenheit. Für die jungen Leute, wenn man die Predigt von der letzten Woche sich erinnert, die jungen Leute haben, sind ja die Fighter gegen den Feind und so. Und wir sind oft, wenn wir das so hören, oh, ja, meine Frau hat letztens Herzprobleme oder der Mann, vielleicht hat er Unvergebenheit, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Nein, dich jedes Herzleiden oder irgendein Problem ist ein Vergebungs- oder Unvergebenheitsproblem. Aber medizinisch ist das wirklich nachgewiesen, dass es korreliert, dass es einen Zusammenhang damit gibt. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Studien und ich kann euch bestimmt 4, 5 oder so schicken. Aber ich möchte einfach so ein bisschen was vorlesen. Es sind auch ein paar Fremdwörter, also bitte vergib mir, wenn ich das nicht so gut lesen kann. Ich lese einfach vor. Wut- und Rachegefühle nach psychischen, also das ist Verhaltenstherapie. Wer schreibt das? Irgendeine Professorin, okay. Christine Kneverslut aus Berlin. Genau. Wut- und Rachegefühle nach physischen Verletzungen sind adaptive und angemessene physische Reaktionen, um kurzfristig aversive Gefühle wie Angst, Enttäuschung und Trauer zu bewältigen im eigenen und eigene Kohärenz zu bewahren. Halten also, es ist okay, wenn dir gerade was passiert ist, dass du sauer bist. Okay, kein Problem, sagt der Psychologe. Halten diese Gefühle jedoch länger an, kann dies zu psychischen Beeinträchtigungen führen. Da gibt es immer so in Klammern Quelle, welcher Professor das gesagt hat. Durch Vergebung versucht das Opfer, diese negativen Konsequenzen zu modulieren. Vergebung kann demnach als Bewältigungsversuch verstanden werden und als Gegenmaßnahme, und um gegen den durch die Verletzung hervorgerufenen emotionalen Schmerz vorzugehen. Sie erlaubt dem Verletzten, Kontrolle wiederzuerlangen, seinen Opferstatus zu verlassen und sich als selbstwirksam zu erleben. Empirisch wurde der positive Zusammenhang zwischen Vergebung und physischer und psychischer Gesundheit mehrfach repliziert, also immer wieder nachgewiesen. Das ist kein, es gibt nicht die eine Studie, sondern es gibt viele Studien dazu. Repliziert. Personen, die eher zur Vergebung neigen, leiden weniger unter Depressionen sowie Angst- und Wutgefühlen, haben einen geringeren kardiovaskuläre Vulnerabilität, also irgendwie Herz? Geringere Herzverletzlichkeit, genau. Und verfügen über ein besseres Selbstwertgefühl als nicht vergebene Personen. Umgekehrt hängen nicht vergeben sowie Wut- und Rachegefühle mit erhöhter Psychopathologie zusammen. Und so kann man das wirklich weiterlesen. Also wer nicht vergibt, Depression, Angst, Wutgefühle, posttraumatische Belastungsstörung, Trauma, Beziehungsqualität. Es ist sehr, sehr eng damit verbunden. Also unter Medizinern, überall ist das so, überall ist das so klar, sagen wir wie das Amen in der Kirche, wenn wir nicht vergeben, wenn wir Unvergebenheit in unserem Leben haben, belastet das unser Leben. Wir sind in diesem Gefängnis drinne und Dinge, diese Folterknechte, was auch immer die sind, wenn wir jetzt über Dämonologie oder andere Dinge reden würden, kann man da irgendein was anderes noch malen an die Wand. Aber ich glaube, das sind wirklich Dinge, die in uns passieren, Krankheiten, Wut, Hass, Ärger, der uns blockiert, wir selbst zu leben und frei zu leben. Na? Und ich möchte, genau, auch ein sehr schlauer Religionsgründer, der leider nicht, also nicht, der Christen, nicht des Christentums, Buddha, sagte auch sogar einmal was, der hat viele auch gute Sachen gesagt, ne? Also aber sorry für alle, die damit, genau, für die das jetzt, aber egal. An Bitterkeit, Unvergebenheit festzuhalten, ist wie Gift zu trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Also wenn wir nicht vergeben, wir trinken Gift und denken, ja, Paul, der hat mir das angetan, der wird jetzt sterben. Das macht voll keinen Sinn. Und es gibt, man kann Konfuzius lesen, man kann bestimmt auch im Koran was finden oder überall finden. Dieses Prinzip der Vergebung ist so wichtig. Es ist so elementar für uns Menschen. Es gibt nichts Dümmeres. Wahrscheinlich würde ein Psychologe oder wer auch immer sagen, als nicht zu vergeben. Also auch ganz egoistisch, ohne Jesus. Ganz egoistisch. Loszulassen, eine Person gehen zu lassen, ja? Nicht mehr festzuhalten. Und ich will das einmal das in uns so sacken lassen. Ne? Auch heute der Bibelvers, die Losung, habe ich heute Morgen gelesen, dachte ich, das passt auch gut. 3. Mose 19, 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Also in der Psychologie ist Hass sehr oft eine Folge der Unvergebenheit. Und sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen. Dazu will ich nichts sagen, können wir anders mal reden. Damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Das heißt, wenn ich meinen Bruder hasse, kann ich Schuld auf mich laden oder da kann mir irgendwas zustößen und dann werde ich schuldig. Und das ist das Gleiche wie Gift trinken und hoffen, dass er stirbt. Das macht voll keinen Sinn, Leute. Und ich will so einen Appell an euch alle bringen, die wir irgendwelche Unvergebenheiten haben, egal ob sie alt, jung oder klein oder groß sind. Na? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, an Groll, an Rache festzuhalten. Ich möchte auch noch einen anderen Punkt ansprechen. Ich habe da keine große theologische Begründung. Das ist, wenn man Gott nicht vergeben will. Ich habe das bis jetzt nur einmal in meinem Leben erlebt. Es war, als mein Neffe, also mein Neffe ist gestorben an einer Komplikation von einer Masernerkrankung. Das hat sehr lange gedauert. Und ich war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich richtig sauer auf Gott war. Weil, sorry, Gott ist der Schöpfer, der lässt es zu. Und wir waren im Krankenhaus und da gab es eine OP und dann war ein anderer Arzt da und der sollte eigentlich normal Morphium kriegen, aber der wollte ja nach einer OP geben wir kein Morphium und so, ne? Wie auch immer, und der wurde nicht richtig eingestellt und ich war so sauer, ne? Und ich, mehrere Tage hatte ich diesen Stein in meinem Herzen Gott gegenüber. Ja, und vielleicht sind auch andere Leute da, weil wir Dinge erlebt haben, die total eigentlich nur mit, er ist Gott, ne? Warum passiert das? Ne, wo ich auch Gott vergeben musste, ne, wo ich Gott loslassen musste, wo ich sagen musste, hey, keine Ahnung theologisch, ob das richtig oder falsch ist. Ne? Aber wir haben oft Gott gegenüber so eine Beziehung, dass wir ihm etwas vorwerfen, dass wir Schuld bei ihm sehen. Ne? Und das hindert uns, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Das hindert uns entspannt, als Kinder vor seinen Thron zu kommen. Ne? Und ich möchte auch diesen Punkt, möchte ich euch ermutigen, wenn ihr Dinge habt, die da sind, die hindern euch, einfach frei zu sein, frei zu leben. Ihr steckt euch selbst ins Gefängnis. Da braucht man nicht mal irgendwelche Typen, die euch ins Gefängnis werfen. Und es gibt einen Konflikt, ne, durch die ganze Bibel hindurch. Und das ist der Konflikt zwischen dem Reich des Lichts und im Reich der Finsternis. Der Konflikt ist eindeutig da. Und Vergebung ist ein zentrales Kampffeld. Ne? Ob wir im Reich des Lichts leben oder unter der Herrschaft der Finsternis stehen. Gott wird keinen von uns dazu zwingen zu vergeben. Der Feind, das Reich der Finsternis, wird alles dafür tun, wird versuchen, unseren Willen zu manipulieren, dass wir nicht vergeben. Weil die ganz genau wissen, dann bin ich raus. Dann stecke ich selbst im Gefängnis, da brauchen die sich um mich nicht mal mehr kümmern. Ne? Und weil ich bin dann inaktiv, ich bin nicht effektiv in meinem Leben. Und da wirklich, googelt mal, einfach den Wikipedia-Beitrag für Vergebung lesen oder Unvergebenheit. Also super Psychologie, ne? Super Beitrag. Wo man sagt, boah, das ist Christentum pur. Ja? Und es gibt diesen Konflikt. Und Gott wird euch niemals zwingen. Gott lässt euch immer den freien Willen zu vergeben oder nicht vergeben. Ne? Gott lässt uns, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du vielleicht da bist und wartest, ja, Gott, gib mir die Kraft zu vergeben. Nein. Du musst dich entscheiden, zu vergeben. Gott, du kannst auch so beten, sagen, Heiliger Geist, komm, befähige mich. Du kannst das machen, Gott ist bestimmt da. Er ist sogar hier schon und er will, dass wir mit ihm, dass wir vergeben. Der ist jetzt nicht so und sagt, nö, so, ne? Aber ihr entscheidet. Ihr entscheidet. Du entscheidest. Diese Entscheidung kann dir niemand nehmen. Und nochmal ganz wichtig, es bedeutet nicht, dass das, was dir angetan worden ist, richtig war oder ausgelöscht werden muss. Ne? Aber du kommst raus aus deinen Gefängnissen. Ne? Wir haben kleine Gefängnisse in bestimmten Lebensbereichen, einige haben große Gefängnisse. Ich möchte euch auch an diesem Punkt auch sagen, es gibt vielleicht schlimme Verletzungen, die ihr erlebt habt. Dafür gibt es Seelsorge, dafür gibt es echt super christliche Therapeuten. Und wenn jemand da ist, der boah sagt, ich habe so ein Riesending und ich habe noch nie mit jemandem geredet, dann kommt auf uns zu, also auf Helmut, auf Peter, auf Sarah, auf meine Frau, ich glaube, Ella ist heute nicht da, oder auf Bettina auch, oder Leuten, denen ihr vertraut. Und sagt einfach. Ja, und wir werden euch da unterstützen. Wir wollen da mit euch gemeinsam diesen Weg oder auf die Reise der Vergebung gehen. Ja, und es ist nur wichtig, dass wir nicht da drinnen bleiben. Ich will einfach zum Ende kommen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und der hatte viele Gründe, nicht zu vergeben. Oder die ganze Bonhoeffer-Familie, wer die Geschichte kennt, wie viele von den Nazis umgebracht worden sind. Es war echt eine heftige Lebenssituation. Und er sagt, wie überwinden wir das Böse? Indem wir es vergeben ohne Ende. Wie geschieht das? Indem wir den Feind, den Schuldigen sehen, als den, der er in Wahrheit ist. Als den, für den auch Christus starb. Den Christus liebt. Jesus starb für jeden, auch für den, der dich verletzt hat. Ja, und er liebt ihn auch. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dieser Kraft des Kreuzes, in der Kraft der Auferstehung anderen vergebt und frei werdet. Ihr habt es selbst in eurer Hand. Ja, ihr braucht mich dafür sogar nicht oder jemand anders. Ihr habt das in eurer Hand zu entscheiden, Vergebung zu empfangen. Ich bete mal, Jesus, danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du uns vergeben hast, dass du uns angenommen hast und dass du uns komplette Vergebung, eine absolute Vergebung als Ressource zur Verfügung stellst. Dass wir jeden Tag 490 Mal am Tag und viel, viel mehr von dir Vergebung empfangen dürfen, Jesus. Danke, dass du es vorgelebt hast. Danke, dass du das lebendig hast werden lassen in unserem Leben. Und Jesus, ich bringe dir mein Herz und ich bringe dir das Herz von jedem anderen. Und du bist der Kenner der Herzen. Und ich bitte dich, dass du alles, was da ist, was dazu sorgt, dass wir gefangen sind, alles, was an Unvergebenheit da ist, Jesus, dass du das hochbringst. Und dass wir uns wieder zeigst, dass wir vergeben können, loslassen können und dass wir versöhnt und befreit, versöhnt mit dir vor allem und befreit aus unserem Gefängnis leben können, Jesus. Danke, dass du real bist. Danke, dass dein Evangelium real ist. Danke, dass du willst, dass wir errettet werden und dass wir zu deinem Ebenbild werden. Danke dafür, Jesus. Amen.